Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Episode 131. Das ist ja unglaublich, 131. Jedenfalls hat der literarische Salon seine Schwingtüren wieder geöffnet und sie quietschen nur ein bisschen, weil ich erst kürzlich neues Kriechöl reingefügt habe, damit es wieder schön geschmeidig bleibt. Und herzlich willkommen, habe ich schon gesagt. Am anderen Ende ist hoffentlich der liebe Christian und hier ist Karin in Frankfurt.
Genau, und Christian in Berlin ist auch am Start und hat immer noch so ein bisschen Tinnitus.
Ach so, von dem quietschenden Schwingtür?
Nein, natürlich nicht von der quietschenden Salontür oder womöglich von den schiefen Tönen, die unser Barpianist hin und wieder, wenn ihr nicht zuhören könnt, zum Besten gibt. Nein. Hat einen anderen Grund, kann ich ja vielleicht nachher, also jetzt in der Zwischenzeit dann auch nochmal was erzählen. Aber starten wir doch sagen, einfach jetzt, überhaupt erstmal.
Ja, also ich meine, du warst jetzt schon dabei, dann erzähl doch jetzt. Also ich habe auch mal einen Tinnitus, aber jetzt will ich wissen, warum du plötzlich einen hast.
Naja, Simone hatte mir zum Geburtstag geschenkt, dass wir gemeinsam auf ein Konzert gehen. Eine Band, die ich zwar grundsätzlich halt dem Namen nach kannte oder kenne und auch ein paar Titel von denen, aber insgesamt war ich nicht darauf vorbereitet, was die für eine Show abgeliefert haben. Insofern, liebe Leute, wenn ihr entweder noch nie was von Deichkind gehört habt oder vielleicht schon mal gehört, aber euch gefragt habt, ob das sich lohnt, zu einem Konzert von denen gehen, solltet ihr mal tun. Aber macht euch darauf gefasst, dass die Bässe dieser Soundanlage, die wahrscheinlich überall so ausgesteuert wird, dafür gut ist, auch noch in der obersten Reihe eine Herzdruckmassage zu vollführen.
Ja.
Das war so der Hammer. Ich weiß nicht, ob du Deichkind kennst.
Ja, also ich habe kürzlich einen Artikel über die gelesen. Also ich kenne die vom Namen her und habe vielleicht auch den einen oder anderen Song im Kopf, aber ich habe die nicht wirklich präsent und dachte mir, ach, das ist halt wieder irgendwie so eine Schluffi-Deutsch-Pop-Band. Und dann war ich total überrascht, als ich diesen Artikel gelesen habe, dass die ja wirklich offensichtlich, dass gerade ihre Auftritte so ein Gesamtkunstwerk sind irgendwie.
Also sowas habe ich echt wirklich noch nicht erlebt. Also Peter Fox war ja schon durchaus mit Choreografie und allem drum und dran gut. Ich meine, wenn man jetzt Taylor Swift oder sonst was in der Richtung oder so diese berühmten Helene Fischer Dinger, die, wo sie dann quasi mit einem Raketenrucksack durch die Gegend, okay, das ist sicherlich immer noch was anderes, aber das sind ja Sachen, die ich mir nicht angucken oder anhören würde. Mhm. Aber die haben ja durchgezogen, ey. Da war ein Lied dabei, was, also, ich weiß nicht, da wurde nicht so wahnsinnig viel gesungen und das war aber mittendrin und die haben die ganze Zeit während dieser, weiß ich nicht, 3-4 Minuten, die das gedauert hat, haben die wirklich powermäßig auf solchen Mini-Trampolins sich an so einem Griff festgehalten und gesprungen wie die Kaputten. Und wirklich, alle zwei Songs haben die sich umgezogen, aber nicht etwa in irgendwelche, ja, weiß ich nicht, so wie bei ABBA ein anderes Glitzer-Outfit oder so. Plötzlich geht's da los und dann siehst du, dass irgendeiner von den Typen in einer wirklich hochalpinen Daunenjacken, sonst was Ausrüstung, da irgendwo in so einem, ja eigentlich in der Luft hängt, in so einem quasi Biwak, was sich manche Leute in den Stein hauen, wenn sie unbedingt mal freischwebend irgendwo hängen wollen und da übernachten wollen. Also unklar, echt. Und ganz zum Schluss als in der Zugabe natürlich das Signature-Lied von ihnen kam, da haben sie nochmal richtig einen rausgehauen, weil da ist ein Typ, der hat eine besondere Form von Stage Diving gemacht. Also, ja, Das Normale kennt man ja. Ein Typ springt von der Bühne in die Menge und lässt sich dann da irgendwie so rübertragen. Dieser Mensch hat einen, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast, also es sieht aus wie ein überdimensionaler Schwimmring von vielleicht so 5 Metern Durchmesser, der unten dann aber auch so eine trampolinartige Sache drin hat, womit man, also wenn man das Ding ins Wasser packt, man sich da quasi eigentlich so hinsetzen könnte oder eben auch hüpfen könnte und sowas in der Richtung. Und das hat er ins Publikum geschmissen und dann hat das Publikum versucht, den irgendwie zum Kippen zu bringen oder so. Ey, also wirklich echt der Hammer.
Klingt wild, ja?
Also. Ja, richtig wild. Es war echt ein Erlebnis, das, was man sich durchaus mal geben kann, wenn die irgendwo mal in der Gegend sein sollten. Ich weiß jetzt nicht, wie das wäre, weil die haben auch noch angesagt, dass sie Ende des Jahres nochmal in eine Halle sozusagen kommen, die jetzt natürlich nicht so groß ist wie diese Parkbühne in der Wuhlheide, wo du ja unten eben halt wirklich so einen richtig großen offenen Bereich hast. Aber ja, und da weiß ich deswegen nicht so richtig, wie das da laufen würde. Wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber das war also wirklich ein ziemliches Gesamtkunstwerk, ja.
Ja, cool. Klingt spannend. Mhm. Ja, mit sowas kann ich nicht dienen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ja mal wieder nur mit meinem Computer beschäftigt und mit meiner Arbeit. Okay. Also mit unserer Arbeit, ja, um es zu präzisieren. Aber
du hast mir gerade eben schon leichte, weiß ich nicht, unangenehme Schauer über den Rücken gejagt im Vorgespräch, dass mir da so viel durchgegangen ist von irgendwelchen Continuity-Problemen oder so.
Ja, die zum großen Teil ich selbst verbockt habe, muss ich auch dazu sagen. Also ich glaube, ich habe das jetzt so ein bisschen harsch im Vorgespräch formuliert, aber wie gesagt, du warst jetzt also höchstens zu 50% am Elend schuld.
Ja, bei zwei Leuten.
Also insofern, aber das macht's ja nicht besser. Und ich habe auch schon mich selbst beschimpft, aber ein bisschen musste ich dich jetzt auch ein bisschen beschimpfen dafür.
Du, aber, das, also ich nenne es jetzt nicht beschimpfen, sondern wie sagen wir mal
konstruktive Kritik.
Genau, konstruktive Kritik. Nicht. Und das bin ich ja von meiner Lektorin auch gewöhnt. Deswegen wächst ja aktuell auch mein Projekt. Ja, in den Kapiteln wahrscheinlich bald so gern 100, weil ich ja so an so vielen Stellen merke, oh ja, also wenn ich jetzt alles das berücksichtige, was sie mir nun schon in den zwei zusätzlichen Gesprächen erzählt hat, ohne es da jetzt nochmal extra ranzuschreiben, dann sollte ich hier und da auch noch irgendwie noch was einfügen und ich hoffe jetzt wirklich, dass das den Effekt hat, dass ja auch die Leute, die nicht so wie ich diese Geschichte ja eben im Kopf haben und deswegen genau wissen, was die einzelnen Sachen zu bedeuten haben, das dann jetzt zukünftig auch wissen werden, wenn sie es lesen.
Ja, sehr tapfer. Das ist, also ich meine, dir macht ja Überarbeiten ja angeblich Spaß.
Aktuell ist es durchaus herausfordernd. Also wirklich, ich sitze da teilweise Stunden an dem, was in dem bisherigen Manuskript vielleicht so zwei Absätze sind oder so, stell dann fest, okay, da muss ich jetzt fast ein eigenes Kapitel draus machen, damit das irgendeinen wirklichen Sinn macht, wenn ich es mir jetzt so angucke.
Ja, also an solche Stellen hatte ich dann auch ein paar, wo ich mir dachte, okay, ich erinnere mich, dass wir da ausführlich drüber diskutiert haben, allein es kommt im Text nicht vor. Mhm. Ja,
ja, doof.
Doof das, ganz doof das. Oder es kommt an einer Stelle, wo es keinen Sinn macht. Und dann habe ich eben auch angefangen, jetzt hier irgendwie Szenen zu trennen, die Struktur ein bisschen zu ändern und dann wieder die Frage, aber macht's jetzt noch Sinn? Und dann da wieder was hin und da wieder was weg und Ja, also sagen wir mal so, ich bin beschäftigt, aber ich habe ja auch, das hatten wir ja in der letzten Folge angekündigt, weil wir ja noch so diese Titelproblematik haben und da habe ich ja mal hier die Schwarmintelligenz in meinem Newsletter gefragt.
Okay.
Jetzt waren die wahrscheinlich so ein bisschen überfordert, weil sie von dem Projekt, sofern sie nicht Podcast-Hörende noch nie was gehört haben. Mhm. Aber ich habe es dann kurz zusammengefasst und habe also gefragt, also meine Zusammenfassung lautete dann bei der Umfrage, warte, da kann ich ja mal vielleicht mal vorlesen. Es geht bei dieser Umfrage um den Paranormal Cozy Crime, den ich gerade zusammen mit Christian Rabe schreibe. Selbstverständlich kannst du auch gerne anonym bleiben. Es ist fast niemand anonym geblieben, außer der Person, die einen wirklich harschen Kommentar abgegeben hat. Ja? Die ist natürlich anonym geblieben, diese Person. Egal. Hier kommt eine grobe Inhaltsangabe. Die allseits beliebte und hochgeschätzte Fatschköchin Granny Smith wird während der Zubereitung ihrer Leckereien hinterrücks gemeuchelt, dabei allerdings nur zum Teil aus der irdischen Existenz befördert. Ihr Astralleib, ich würde simpel Geist dazu sagen, aber Christian ist der Experte, bleibt zurück und beschließt, die Todesumstände aufzuklären. Weil das in ihrem aktuellen Zustand aber ein wenig schwierig ist, braucht sie Mitstreiter und findet sie erstens in ihrem Kater Alastair, der sich praktischerweise als Meerkater entpuppt, also mehr als nur ein einfacher Kater ist und darüber und über erstaunliche Fähigkeiten verfügt. Zweitens kommt dann Jonah Gold ins Spiel, eine patente und ziemlich neugierige Lokaljournalistin, die im Gegensatz zur Polizei nicht an einen Unfall glaubt, sondern fest von einem Mord ausgeht. Auch Jonas etwas ungestümer, vierbeiniger Begleiter Freddy, selbstverständlich ein Airedale Terrier, was auch sonst, hat einige recht originelle Schlüsselmomente in der Geschichte. Erwartungsgemäß passieren einige wilde Dinge, ehe die Bösewichte, weiß ich aktuell noch nicht, schließlich zur Strecke gebracht werden. Und dann die Frage, wie soll der Roman heißen? Dann habe ich ein paar Vorschläge gemacht, unter anderem Apple Tree Murders, wer tötete Granny Smith? Apple Tree Murders, Who Killed Granny Smith? Apple Tree Murders, Jonah Gold ermittelt. Apple Tree Murders, Das Geheimnis der Fatschköchin oder ganz anders? Die Antworten
waren ganz anders. Sie sagen zwar nicht wie, aber ganz anders.
Naja, pass auf. Also ganz anders sagen 11,4%.
Oh.
Who Killed Granny Smith hat nur 9,1% bekommen. Also keiner will einen rein englischen Titel, das ist schon mal klar.
Ja.
Wer tötete Granny Smith kam jetzt nicht so prickelnd an, 18%. Dann Jonah Gold ermittelt, hat immerhin 27,3% bekommen und das Geheimnis der Fatschköchin 33%. Jetzt muss ich sagen, Fatschköchin gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mir dann gedacht, das wäre ein alternativer Titel, das Geheimnis der Fatschkönigin oder der Fatschhexe.
Tja,
Da hätten wir mit der Hexe hätten wir schon was Paranormales drin im Titel.
Ja, wobei ich befürchte, dass dann die Leute dass die Leute deswegen noch ganz andere, naturreligiöse Themen da drin vermuten, die, jetzt finde ich nicht wirklich so drin vorkommen. Ich verstehe, was du meinst. Was hat denn die Person angemerkt, die harsche Kritik geübt hat?
Die hat, also ich könnte dir jetzt noch ein paar andere Titelideen vorlesen, die Person, also pass mal auf, jetzt lese ich erstmal die Kritik vor. Mir ist aus der Zusammenfassung nicht klar geworden, warum es immer Apple Tree Murders heißt. Ist das wichtig? Wenn das Paranormale wichtig ist, sollte man das auch im Titel ausdrücken. Alle vorgeschlagenen Titel klingen ziemlich lahm, der rein englische ist der grässlichste. Ein Teil des Titels sollte als Wiedererkennungswert bei jedem Titel beibehalten werden. Das wäre dann wohl Jonah Gold ermittelt. Ich habe jetzt
nur Apple Tree Murders. Und wenn da ich ja selber den Newsletter auch gekriegt habe, meine ich mich erinnern zu können, dass du auch zu der Überschrift Apple Tree Murders, die das Ganze ja letztendlich zusammenfassen soll, ebenfalls was geschrieben hattest.
Ich habe da ja einen ausführlichen Blogartikel geschrieben und dann in dem Newsletter selbst habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was dazu geschrieben und so. Ich habe jetzt nur die Umfragenfrage, also was ich in der Umfrage als Überschrift geschrieben habe oder als Zusammenfassung, das hatte ich gerade vorgelesen. Aber wir wissen ja, dass es bei Apple Tree Murders bleiben muss. Also das ist klar. Jetzt kamen folgende Titelideen, von denen mir eigentlich nur eine gefällt.
Sag's mal nicht auch nur so vorher.
Nee, sag ich nicht.
Genau, nee. Dann also, gucken wir, ob das mir auch so geht.
Genau. Geisterhafte Ermittlungen, Hund und Katz ermitteln, Jenseits von Granny Smith, Apple Tree Nix for Free, Who Killed Granny Smith, Jonah Golds erster Fall, Jonah Gold ermittelt, ja, das hatten wir ja schon. Dann eine schreibt, ergibt sich vielleicht beim Lesen. Er hat sich ja noch nicht mal beim Schreiben ergeben, der Titel. Könnte es beim Lesen schwierig werden?
Vor allem, damit es irgendjemand liest, müsste vermutlich auch erstmal ein Titel her.
Ja, geisterhafte, übersinnliche Mörderjagd. Ja, Tod einer Fatschköchin. Das etwas andere tierische Ermittlerduo, ein mörderischer ein mörderischer Apfeltraum, der mörderische Apfelkomplott. Das fand ich schon noch recht, also ich meine, das ist nicht mein Favorit, aber fand ich aber lustig, weil ich erst Apfelkompott gelesen habe.
Ja, genau, könnte man ja auch in Klammern setzen.
Und dann schreibt eine, apropos Kompott, Apfelkompott und Mord, Secrets and More. Dann Karamellgeist, wo ich mir dachte, wo kommt der denn jetzt her?
Naja, klar, gut, Fatsch so. Hat ja, ein bisschen was mit Karamell zu tun.
Genau.
Okay, ja.
Ja, dann ein Geist auf Mörderjagd mit Carter Alistair auf heiße Spur. Dann kam dieser unqualifizierte Kommentar. Granny Smith und Jonah Gold, ein tödliches Team. Und in Malus Veritas, vielleicht wäre eine tote Sprache im Titel das passende, zumal Malus Malum auch ein, was hat sie geschrieben, Moment, ein Homonym für böse und schlecht darstellt. Ja. Aber ich glaube, wenn wir Englisch und Latein kombinieren, ja, werden wir auf exakt null Leser kommen.
Das ist ja das Problem. Also auch das, was ich schön finde, wie du es ja so häufig so, und sicherlich auch relativ richtig immer wieder erzählst, man muss sich unter dem Titel leider was vorstellen können.
Ja.
Ja. War also denn hast schon du da dein Favorit dabei?
Ja, der war schon dabei. Fandest du da irgendwas gut?
Da war irgendwas, also relativ kurz vor Schluss war irgendwas mit, oh Gott, irgendwas mit Geist letztendlich, auch wenn Granny.
Achso, ja, der Karamellgeist.
Nee,
Karamellgeist.
Nee, danach?
Ein Geist auf Mörderjagd.
Ja. Also ich finde da draus ließe sich vielleicht noch was machen. Weil das ist das Einzige, was irgendwie so ein bisschen was in mir angerührt hat, sagen wir mal.
Ja, also das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich es eigentlich sogar wirklich gar nicht schlecht. Mir hat irgendwie auch Apple Tree Murders Jenseits von Granny Smith gut gefallen. Weil
das
mit dem Jenseits
das
fand ich irgendwie auch witzig, aber es ist wahrscheinlich wieder.
Das
schwierig
ist wieder richtig, das ist was so für Leute, die dreimal um die Ecke denken, die sagen dann, aber ja, wir wollen ja auch die anderen erreichen vielleicht.
Ja.
Ja, also richtig, das war das einzige andere, was mich auch irgendwie so ein bisschen hat gedanklich zucken lassen, ja.
Ja. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Ich weiß ja, dass viele Leute irgendwie bei dem Thema KI wirklich Schnappatmung, Herzrasen und irgendwie Knoblauchzehen sich um den Hals hängen, weil sie an Vampire denken und so weiter. Nichtsdestotrotz, wir haben ja da auch schon zwischendrin mal da so ein bisschen mit KI rumgemurkst. Nicht, dass wir da irgendwie was in den Text hätten einfließen lassen, aber wir haben ja schon mal irgendwie beim Plotten oder bei Kapitelzusammenfassungen haben wir mal was gemacht. Ganz am Anfang erinnere ich mich. Würde ich jetzt dann mal, sobald das Ding dann fertig ist, würde ich mal die KI bitten, mal ein paar Titelvorschläge zu machen und vielleicht auch
herzlich gern. Dann hoffen wir mal, dass die jetzt nicht einfach nur generisch sind. Vielleicht.
Ja gut, die kann ja generisch sein. Also ich meine, wie gesagt, also hallo, Highland Happiness, die Schmiede von Kirkby. Also viel generischer geht's ja nicht. Ja,
also, nee, absolut, da hast du recht.
Und
wenn es wenigstens, genau,
works.
den Spirit oder Geist transportiert.
Ja, genau.
Ja. Ist, ja, sollten wir einfach mal tun. Genau.
Jetzt fällt mir überhaupt was ganz anderes ein. Wir haben ja, ich wollte am Anfang dieser Sendung erwähnen, dass wir heute noch ein tolles Interview haben, aber gut.
Oh, das, das ist natürlich jetzt ein kleines bisschen blöd, weil dann wissen die Leute, die sich gar nicht dafür so richtig interessieren, was wir hier labern, vielleicht nur anhand des Titels dieser Episode, dass sie auch skippen könnten.
Ja, aber jetzt, also dann habt ihr jetzt vielleicht jetzt durchgehalten die paar Minuten genau. Und noch ein paar Minuten weiter und dann könnt ihr skippen zu dem wunderbaren Interview mit Marie Sand. Aber jetzt haben wir nämlich erstmal noch ein bisschen anderen Gesprächsbedarf, glaube ich.
Du sagst es.
Also wie gesagt, du bist fein damit, wenn ich dann hier die KI nach Titel befrage.
Absolut,
also ich meine, du könntest
es
auch tun, aber ich bin jetzt.
Nee, ich glaube, da bist du wesentlich mehr Firm drin. Ich kriege zwar halbwegs vernünftige Bilder aus Midjourney raus, aber bei ChatGPT und Konsorten bin ich tatsächlich manchmal so ein bisschen lost.
Okay.
Gerade wenn es jetzt um solche Sachen geht und nicht um irgendwelche, Recherchen von keltischen weiblichen Vornamen oder so, ja, die mir zum Beispiel dann den Namen von Grannys Mutter verraten haben.
Ja, sehr schön. Ja, also das Ding ist, dass ich hauptsächlich das nutze, wenn ich dann irgendwelche E-Mails, meine englischen E-Mails für meinen neuen englischsprachigen Auftritt, Internet und Internet, Gott, wie Frau ist das Internet? Ich meinte meine englischen Social Media Kanäle und meine englischen Newsletter-Mails und sowas, ja, also für hier Charlotte McGregor Goes und so weiter. Da bemühe ich dann gelegentlich mal Chat und sage, jetzt hier mach mal aus meinem Stammeltext irgendwie was irgendwie so catchy und irgendwie cool klingt. Das funktioniert super, aber so auf eben Basis meines Gebrabbels zieht er das dann schön glatt und macht da irgendwie noch so ein bisschen, naja, also es klingt dann halt einfach irgendwie besser. Ich weiß nicht, wie gut das auf Deutsch funktioniert, aber das werde ich jetzt dann rausfinden.
Ja, genau, und dann wäre ja auch noch, ein bisschen was hattest du ja, glaube ich, auch schon mal rausgezogen, was in so eine Buchbeschreibung rein könnte und so. Auch das und auch, wir hatten mal um einen Klappentext irgendwie, glaube ich, gebeten. Und das war ja doch eher semi, genau.
Ja, aber man weiß es nicht. Vielleicht, das ist jetzt auch schon lange her, dass wir das mal gemacht haben. Und diese KIs werden ja immer besser.
Ja.
Und da habe ich klappentextmäßig, ich musste ja auch für diese komplette englische Reihe, musste ich ja Klappentexte machen, neue Klappentexte. Und da ja auch die Titel komplett anders sind und so weiter, also ich meine, der Inhalt ist identisch von
schon
Deutschen,
klar.
Aber die deutschen Klappentexte jetzt einfach nur ins Englische zu übersetzen und so, also habe ich da mithilfe von der KI auch ganz gute Basis hingekriegt und dann hat dann nochmal meine Übersetzerin, ist dann da nochmal drüber gegangen und ich glaube, da haben wir jetzt so als so im Triumvirat erst ich, dann die KI und dann die Übersetzerin haben wir dann irgendwie ganz schöne Texte gefunden.
Ah ja.
Also, naja, wie auch immer, jedenfalls, ich werde das ausprobieren und notfalls muss ich mir halt selbst einen Klappentext ausdenken. Kriege ich ja sonst auch hin.
Genau, sollte grundsätzlich möglich sein. Und jetzt zu etwas anderem, oder? Hast du noch vorher irgendwas zu sagen? Nein.
Wolltest du noch einen Current Read absetzen?
Genau dieses meinte ich eigentlich mit etwas anderem, bevor wir dann was ganz anderes machen.
Bevor wir dann noch was ganz anderes machen.
Alles klar.
Dann mach.
Das Current Read Update. Einblicke in Leserlebnisse von Schreibenden.
Ja, du hast mir ja gesagt, dass auch du mal wieder umfangreich gelesen, gehört und alles hast. Dann sag doch mal, was da so bei rausgekommen ist, oder?
Also ich habe ein sehr cooles Hörbuch gehört, von dem ich nicht gerechnet habe, dass es mir gefallen wird. Mhm. Deswegen habe ich es. Also ich höre manchmal Geschichten als Hörbuch, von denen ich mir denke, die, das kann ich nebenbei mal hören, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe. Okay. Aber das will ich nicht lesen. Ich will so.
Lesen hat dann noch, so ein bisschen mehr Lebenszeit, die es beansprucht, weil man ja dabei nicht mit dem Hund Gassi gehen kann.
Ja, so ist es. Also ich habe gehört von einer Autorin, die ich wirklich sehr mag, von Ali Hazelwood, die so lustige Sachen schreibt wie, auf Deutsch heißt es zum Beispiel die trügerische Abwesenheit von Liebe oder was ihr irgendwie ganz besonders bekannt ist, die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe und sowas. Mhm. Also die hat da immer so quasi so ein bisschen irgendwie so Geek-Romance quasi.
Ja, okay. Ja,
das ist ungefähr so ihr Genre. Sie ist wahnsinnig witzig, sie hat wirklich einen sehr guten Humor, es ist unfassbar viel Wissenschaftskram immer drin und viel Sex. Aber sie macht den Sex nicht schlecht, insofern ist auch ganz gut auszuhalten. Und jetzt hat sie einen Roman geschrieben, der heißt einfach Bride im Englischen und es ist so ein Fantasy-Roman, wo ich mir dachte, wieso schreibt die einen Fantasy-Roman? Und es geht letztlich darum, wahrscheinlich, also oder hat sich ja auch gedacht, ich muss mal was anderes machen. Die Welt, es ist im Grunde so die Welt, in der wir auch leben. Es spielt in Nordamerika, aber es gibt nicht nur Menschen, es gibt auch in dieser Welt gibt es Werwölfe und es gibt Vampire. Also drei Gesellschaftsgruppen, die sich also wirklich immer mit unterschiedlichen Allianzen und eigentlich mögen sie sich alle nicht. Und die Vampire, es ist die kleinste Gruppierung und eigentlich auch die schwächste, aber natürlich, die kamen mir immer so ein bisschen vor wie Vulkanier, so wurden die gezeichnet. Okay, sie ist vor allem wahrscheinlich ein Star Trek-Fan und nicht so ein Hardcore-Vampire-Fan. Mhm. Egal. Jedenfalls, irgendwie die Tochter des aktuellen Vampir-Anführers musste sich mit irgendwie dem Alpha-Wolf der Werwölfe jetzt vermählen und ich dachte mir nur, da habe ich echt keinen Bock, das zu lesen. Aber irgendwie, und dann weiß ich wirklich, und auch das Cover finde ich schon so scheiße, es ist einfach irgendwie, es ist irgendwie schwarz und dann ist da so eine weiße Braut drauf und so gezeichnet und dachte mir, und irgendwie in roter, blutroter Schrift steht dann Bright und Ali Hazelwood drüber und, oh nee.
Aber dass du dann überhaupt auf die Idee gekommen bist,
ja, weil ich die Autorin halt so mag. Ich mag halt die Autorin so und dann dachte ich mir, egal, ich hatte jetzt noch zwei Guthaben, dann kann ich da irgendwie eins dafür verpulvern.
Ja.
Und weil ja im Moment so viele Podcasts in der Sommerpause sind, brauche ich irgendwie mehr Hörbücher und dachte mir, irgendwie muss ich die Hunderunden ja rumbringen. Und dann habe ich mir das angehört und dann habe festgestellt, dass es wirklich extrem unterhaltsam war. Also
cool.
Ja, also es war wirklich, ich meine, ich bin jetzt weder in Vampir-Dingen noch in Werwolf-Dingen besonders bewandert. Außerdem habe ich mir das irgendwie auch schön geredet. Das ist ja quasi irgendwie so eine Form Recherche zu unserem Paranormal-Ding.
Ja, unbedingt. Wer weiß, was wir aus Apple Tree Murders noch alles so machen.
Wer weiß das schon?
Vielleicht gibt es
also
ja eben
mehr Wölfe, mehr Kater, also
eine
mehr Katzen.
Umfangreiche, fantastische Population von Großbritannien. You never know.
You never know. Also es hat mich total überrascht, weil ich wirklich nicht damit gerechnet habe, dass es mir auch nur rudimentär gefallen könnte. Also was mir dann da war, es mir wirklich so ein bisschen, also so dieser Interspezies-Sex zwischen einer Vampirin und einem Werwolf, das fand ich dann schon ein bisschen anstrengend. Also ich meine, glaube ich, war es auch für die Beteiligten anstrengend aus irgendwie anatomischen Gründen, aber es war natürlich total super und überhaupt das Allerbeste ever. Ich fand es dann, also ich habe es dann irgendwann begriffen gehabt, dachte mir, ja, okay, jetzt weiß ich, wie es geht, aber muss man jetzt nicht zum 10. Mal so ausführlich dann, aber gut. Trotz alledem sehr unterhaltsam, wirklich auch witzig und sie hat wieder geliefert, erstaunlicherweise.
Mhm.
Sie hat geliefert, also die kann schon was.
Cool.
Ja.
Weil du gerade von noch Guthaben sprichst. Ich habe jetzt gerade auch wieder ein Guthaben gehabt, weil ich vergessen hatte zu kündigen und mir dann gedacht, naja, dann wirst du es jetzt halt noch irgendwie für was einsetzen. Und weil ich noch etwas auf meiner Merkliste hatte, habe ich jetzt einfach mal zugeschlagen. Ich habe aber noch nicht angefangen zu hören. Und zwar ist das von unserem allseits geschätzten Andy Weir, dieses Artemis, was ja laut Buchbeschreibung mal etwas ganz anderes zu sein scheint. Also eher so eine humoristische Thematik, die auch so ein Underdog irgendwie damit an Bord hat. Also ich bin gespannt, ob er auch wirklich lustig kann, so wie ich jetzt mal schätze, dass es wird. Man hat ja schon gemerkt, dass er durchaus Situationskomik auch in diesen ja eher nerdig ernsten Themen hingekriegt hat. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt und werde berichten, ob ich jetzt dazu kommen werde, in meinem Urlaub da was zu hören. Schauen wir mal. Aber wenn, dann wird's, obwohl, bis zur nächsten Folge, die wir dann, ach doch, ja doch, da wär gerade der Urlaub vorbei. Also vielleicht kriege ich das hin, bis dahin ein bisschen was gehört zu haben und werde euch informieren. Das, was ich schon jetzt zwar nicht gehört, aber zum Teil gelesen habe, ist etwas, was wir ansatzweise kennen, weil wir uns da ja mal für den Podcast die Challenge gestellt hatten, gemeinsam das gleiche Buch zu lesen. Und das war ja von Martha Wells hier die Murderbot Chronicles oder wie auch immer. Diaries. Murderbot Diaries. Und ich dachte mir jetzt einfach, da kannst du mal jetzt irgendwie nochmal den zweiten Teil dir raussuchen, weil irgendwas wollte ich jetzt gerade lesen und mit deinem war ich jetzt gerade wieder fertig. Dementsprechend musste da eben auch mal wieder ein Kontrastprogramm dazu her und same but different, kann man es einfach nur nennen. Also es wird konsequent fortgesetzt, das Thema, was in diesem ersten Teil All Systems Red schon angedeutet wurde. Also dieser SEC-Unit ist letztendlich irgendwie freigelassen worden, freigekauft worden und nun alleine da unterwegs. Und in dem Teil, den ich jetzt gerade schon gelesen habe, versucht er sich irgendwo reinzuhacken, um ein Transportmittel zu haben und muss dann allerdings darauf stoßen, dass also dieses Transportmittel mit umfangreicher Intelligenz ausgestattet ist und jetzt plötzlich anfängt, erstens hat es ihn erkannt als Sec-Unit und zweitens hinterfragt es dann so seine ganzen Themen, die er so hat. Also quasi den Sinn, den jetzt das, was er tut, so hat. Und das finde ich sehr interessant, weil er jetzt tatsächlich dazu gezwungen wird, so richtig in Interaktion mit Menschen zu gehen. Und das hat man ja aus dem ersten Teil schon mitgekriegt, dass das nun das ist, was er überhaupt nicht kann und sich am liebsten immer hinter seinem Visier von seinem Anzug verstecken möchte. Ja, geht nun halt leider nicht. Ja, also insofern, da bin ich gespannt, wie das jetzt noch weitergeht.
Und wie heißt jetzt der zweite Teil?
Das heißt Artificial Condition, glaube ich. Warte mal, lass mal ganz kurz noch mal hier gucken. Falsche App.
Weil es gibt ja viele.
Artificial Condition, ja.
Aha, sehr gut.
Ja. Und also schauen wir mal, also es scheint jetzt so ein bisschen in seine Vergangenheit zu gehen. Er möchte nämlich rauskriegen, ob er tatsächlich sein eigenes Governor-Module gehackt hat und wenn, dann warum und ob es möglicherweise vor oder nach dem Zeitpunkt passiert ist, wo er 47 Menschen umgebracht hat. Und das klingt jetzt nach einer interessanten, nennen wir es mal auch so ein bisschen Sinnsuche oder so. Vielleicht bringt mich das dann dazu, die nächsten Teile der Serie auch zu suchten. Schauen wir mal.
Auf Deutsch heißt übrigens der Netzwerkeffekt, habe ich gerade herausgefunden.
Siehst du mal, du bist einfach die Google-Königin oder so. Oder vielmehr, natürlich bist du als Frau dazu geeignet, gleichzeitig mit mir zu sprechen und zu googeln.
Bei mir wäre das. Ich muss ja nicht mit dir sprechen, wenn du redest. Also wenn du redest, muss ich ja nicht sprechen. Also da habe ich ja reichlich Zeit, irgendwie andere Dinge zu machen, mir die Nägel zu lackieren, einen Granny Square zu häkeln. Das ist ja, oder eben halt mal so ein bisschen zu googeln. Also
du hast absolut recht. Aber deswegen machen wir das ja hier, oder? Damit du auch nochmal zu anderen Dingen kommst.
Ja, weil sonst komme ich dazu ja nicht. Also insofern alles gut und alles richtig gemacht. Also wir werden jetzt diesen deutschen Titel, der Netzwerkeffekt, das werden wir jetzt in die Shownotes packen.
Ja. Hast du noch was anderes jetzt? Dann könnten wir uns ja wieder abwechseln.
Ich hätte noch was. Ich lese gerade ein sehr interessantes Buch. Das hat mich jetzt auch total überrascht, weil das plötzlich auch eine etwas paranormale Wendung bekommt.
Na, sowas.
Das gibt's allerdings tatsächlich bisher nur auf Englisch. Das ist von einer amerikanischen Autorin, Tia Williams. Und es heißt A Love Song for Ricky Wilde. Mhm. Das ist wirklich das ist irgendwie eine sehr intensive Geschichte, kann ich nicht anders sagen. Ricky ist die jüngste von vier Töchtern eines großen Bestatterunternehmers in den Südstaaten. Und die älteren Schwestern haben alle drei irgendwie auch so ein paar Franchise-Läden von diesen Funeral Homes.
Ah, okay.
Und Ricky will aber nicht. Ricky liebt Blumen und das Leben und geht dann nach New York und eröffnet da einen Blumenladen.
Weil das ja so einfach ist in New York.
Ja, das ist, also das aus Gründen ist es relativ einfach für sie, weil sie da quasi eine gute Fee vorher getroffen hat. Also jetzt nicht, das ist jetzt noch nicht paranormal. Eine ältere Dame, die in, also sie hat zunächst arbeitet sie noch irgendwie im elterlichen Betrieb und dann kommt diese alte Dame, die gerade ihren Mann verloren hat, also frisch verwitwet und so weiter und irgendwie kommen die beiden ins Gespräch und und sie turned out, sie hat da irgendwie ein großes Haus in Harlem in New York und trifft sich irgendwie ganz praktisch und im Erdgeschoss ist da zufällig irgendwie das Ladengeschäft frei, was seit Jahrzehnten verrammelt ist und da könnte doch die Ricky ihren Blumenladen eröffnen und in den Hinterräumen könnte sie auch wohnen und naja, egal. Jedenfalls, also Ricky zieht dann nach New York und es gibt dann noch immer so eine zweite Erzählebene von einem Ezra, der in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also um 1920 rumgelebt hat und ein bekannter Jazzmusiker war und eben auch da sehr in Harlem aktiv war und und die Ricky trifft dann aber auch irgendwie einen Typen, der heißt auch Ezra und ist irgendwie scheinbar so Nachfahre von dem. Und dann wird's paranormal irgendwann. Und das kann ich jetzt aber nicht erzählen, weil das wäre jetzt irgendwie ein Major Spoiler.
Okay, das wollen wir dann noch. Wir spoilern ja nur unsere eigenen Geschichten. Ja, genau.
Ja. Und das war dann, also hat mich dann irgendwie auch total kalt erwischt, wo ich mir dachte, also Entschuldigung, worüber reden wir jetzt?
Okay.
Aber es ist wirklich sehr cool gemacht. Also ich bin auch von diesem Buch durchaus begeistert, kann ich nicht anders sagen.
No.
Ja, also gefällt mir sehr gut. Hier mal sehen, wie das Ende ist. Also ich hoffe ja, ich habe totale Angst, weil im Moment sieht es so aus, also das ist quasi auch ein Fluch. Ja, es ist also ähnlich wie in unserer Geschichte geht es um einen großen epischen Fluch und wenn der sich jetzt ausbreitet oder irgendwie also der ist an einen besonderen Tag geknüpft, immer an einem 29. Februar, also sprich in einem Schaltjahr. Und gerade sind wir, glaube ich, am 26. Februar in der Geschichte. Also das ist wirklich, ich habe wirklich, wirklich, wirklich Angst um die beiden. Ja, also. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, wer Englisch lesen kann und mag. Und eine tolle Autorin, Tia Williams, Love Song for Ricky Wilde.
Okay. Da frage ich mich jetzt natürlich, wer Ricky Wilde ist, wenn es bisher nur um einen Ezra ging. Aber
nein, ich habe Ricky Wilde habe ich am Anfang ausführlich erwähnt als jüngste Tochter eines großen Bestatter.
Ja. Ich habe jetzt bei Ricky natürlich prompt wieder an einen Mann gedacht, weil ich heute offensichtlich, die Hirnleistung einer Eintagsfliege habe oder so und nach 2 Minuten, die du mal ausnahmsweise reden durftest, schon wieder vergessen habe, was du gesagt hast.
Mon Dieu. Insofern würde ich auch sagen, switchen wir dann mal so langsam, aber sicher nach 40 Minuten zu unserem eigentlichen Thema der heutigen Podcast-Folge rum.
Ja, und dann erzähl uns doch mal, also ich meine, mir brauchst du es nicht zu erzählen, aber erzähl doch mal der lieben Hörerinnenschaft, auf wen wir uns jetzt freuen dürfen.
Ja, wir dürfen uns gleich auf eine ganz wunderbare Autorin freuen. Das ist Marie Sand, die wirklich brandneu, wenn dieser Podcast erscheint, ein tolles neues Buch auf den Markt bringt mit einer ganz wunderbaren Thematik. Und da wird sie uns aber gleich im Interview selbst alles Mögliche dazu erzählen. Also gleich Trommelwirbel für die wunderbare und zauberhafte und sehr, sehr nette Marie Sand. Und da ist sie auch schon. Herzlich willkommen, liebe Marie Sand, in unserem Podcast-Studio. Schön, dass du hier bist.
Von mir natürlich
vielen Dank.
Auch.
Vielen Dank, ich freue mich. Mit Applaus begrüßt, Applaus im Jingle.
Ja, das haben wir uns dann irgendwann mal gegeben. Wir haben uns gesagt, also wenn wir hier schon einen Gast oder eine Gästin haben, dann soll die auch gebührend begrüßt werden, ja.
Ja, prima. Danke.
Paar kleine Vorschusslorbeeren. Nein, also Vorschusslorbeeren sind, glaube ich, auch völlig unangebracht, weil wir werden auf jeden Fall Lorbeerkränze am Ende werfen. Ich weiß nämlich, dass du sehr spannende Dinge zu erzählen hast. Aber bevor wir dazu kommen, magst du dich vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, Marie Sand, ich schreibe mit Leidenschaft, schreibe immer und ich glaube, ich könnte eher auf Schokolade verzichten als auf Schreiben.
Wow,
das ist meine Ansage.
Ja, ich konzipiere Unternehmensbücher, gebe Schreibworkshops und ansonsten wird mein dritter Roman erscheinen am 2. September und morgen wieder schön.
Na sowas. Das passt ja relativ gut zur Veröffentlichung dieser Folge.
Genau.
Wenn die Folge raus ist, ist der Roman ja schon eine Woche auf dem Markt. Aber dann können die Leute sofort losstürmen und ihn sich kaufen. Also das mit der Schokolade verstört mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen.
Ja, das ist so die Sache mit dem Entzug. Ne?
Ja.
Was schmerzt mehr? Für mich wäre es wirklich, das schreiben zu lassen.
Also ich möchte da jetzt, also wenn ich jetzt darüber nachdenken müsste und mich da irgendwie, ich muss es ja nicht beantworten,
genau.
Diese Frage. Aber das ist dann schon ein sehr hohes Maß an Commitment, würde ich mal sagen, wenn du so leidenschaftlich schreibst, dass du sogar auf Schokolade verzichten kannst. Das ist ja toll.
Ich stelle auch mal die These auf, Schreiben ist gesünder als Schokolade.
Ja, könnte was
so
dran
sein.
So
für den Fettstoffwechsel.
Und es hat ja sogar noch den angenehmen Nebeneffekt, dass man damit andere Personen im Idealfall gut unterhalten kann.
Ja, und das ist der Idealfall.
Richtig.
Und der steht und fällt ja mit den Figuren.
Ja, natürlich.
Also eine Geschichte kann noch so toll und spannend sein, wenn die Figuren blass bleiben, kann die Geschichte nicht transportiert werden.
Da
also dann bleibt die so verwässert oder wie hinter Milchglas.
Dann plätschert sie so vor sich hin in irgendeiner Form und man ist als Leserin nicht wirklich dabei. Das darf ich mir von meiner Lektorin auch immer wieder mal sagen lassen in verschiedenen Richtungen. Ja, das kriegst du mit den Personen eigentlich alles ganz gut hin, aber irgendwie muss da noch ein bisschen was passieren, damit wir mehr mit der Geschichte connecten und deswegen bin ich ja so froh, dass ich sie habe, weil sie genau den Finger da reinlegt, wo es weh tut.
Ja, und meine Idee ist ja, Also ich mache erstmal ein Psychogramm, wirklich für jede Figur, lasse sie dann an sich selbst einen Brief schreiben über ihre Höhen und Tiefen, die sie erfahren hat, über den Schmerz, den sie mit sich trägt, über die Sehnsucht, die sie auch im Gepäck hat. Und dann glaube ich, sollte eine Figur nie perfekt sein. Nee, braucht richtig. Noch sowas Unfertiges, dass das Leben daran schleifen kann. Dann ist sie auf einem ganz guten Weg.
Karin, ja, bist du jetzt, ich wollte schon sagen, du bist total in Awe und sagst nichts mehr. Ja, oder habe ich dich schon wieder verloren?
Nein, ihr habt mich nicht verloren. Ich höre einfach andächtig zu, weil Christian, du atmest, hast schon wieder deine ich muss was sagen Atmung. Deswegen, da habe ich mich dann zurückgenommen. Nein, aber Marie, das finde ich tatsächlich spannend. Und meine Prämisse ist ja auch immer eben wirklich Figuren wie aus dem echten Leben zu schreiben. Das ist natürlich der Idealzustand. Und die echten Menschen sind ja in den seltensten Fällen perfekt. Also mir ist noch keine perfekte Person begegnet und Leute, die so eine perfekte Anmutung haben, die sind einfach auch viel zu langweilig, als dass man da irgendwie einen Roman drüber schreiben wollte.
Genau, damit will man sich auch gar nicht so auseinandersetzen, weil dann fühlt man sich selber sofort so klein.
Ja, also so vollkommen überlebensgroß eben, man möchte ja als LeserInnen irgendwie auch das Gefühl haben, in irgendeiner der Facetten sich vielleicht wiederzufinden. Das wäre ja auch nicht schlecht, ja.
Genau. Ja. Und man will auch die bösen Seiten entdecken. Also jeder hat ja auch so eine böse Seite in sich, die er nach Möglichkeit nicht ausleben darf. Ja. Vielleicht kommt er dann auch mit dem Gesetz in Konflikt. Und im Buch darf er das. Im Buch können ja alle Hürden da übersprungen werden. Und wenn ein Leser sich davon so ein kleines bisschen Frechheit schon mal abbrechen kann, fühlt er sich danach ein bisschen besser als vorher.
Auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auch. Also das finde ich total spannend. Wie bist du denn? Du sagtest ja, ich weiß von dir, vom Vorgespräch auch und von deinem Hintergrund, was ich so erfahren habe, dass du ja wirklich eine sehr, sehr, sehr erfahrene Autorin bist und schon viele Jahre schreibst. Und jetzt sagst du, ist gerade dein dritter Roman erschienen. Also jetzt erst ist natürlich irgendwie jetzt auch despektierlich, weil drei Romane zu schreiben, das ist ja auch schon mal eine Riesenleistung. Das schaffen die meisten Menschen gar nicht. Aber jetzt angesichts des sonstigen Oeuvres, was du so am Start hast, hast du ja wirklich unglaublich viel Erfahrung auf ganz unterschiedlichen Gebieten gesammelt. Ist das eine gute Basis auch fürs fiktionale Schreiben für dich gewesen oder ist das was völlig Unterschiedliches deiner Meinung nach?
Es ist was völlig Unterschiedliches. Also ansonsten schreibe ich Sachbücher, Unternehmensbücher, unter dem Namen des Autoren.
Also Ghostwriting auch.
Da stehe ich im Dunkeln und zeige mich nicht. Und diese Bücher, also Non-Fiction wird geschrieben, weil der andere ein Problem hat und dieser Ratgeber, dieses Sachbuch da ein Hintergrundwissen und eine Hilfestellung geben soll. Mhm. Ein Roman wird aber nur geschrieben, also finde ich, um der Geschichte willen. Die soll erzählt werden, die will raus und da sind erstmal die Leser, die Kritiker, auch all das Lob, was vielleicht hoffentlich später kommen wird, egal, es geht um die Geschichte. Also ich gehe da ganz anders ran und es wird auch ganz anders vorbereitet. Während ein Sachbuch eine These braucht, die scharf und knackig sein muss, um daran gemessen zu werden, die wird nie ausgesprochen, aber wie eine Blaupause kann die auf jedem Kapitel liegen und die schimmert dann auch dadurch. So braucht ein Roman eine Prämisse. Von wo gehe ich los und wo landet meine Figur? Und das ist eben die Entwicklung, die sie macht.
Ja, absolut.
Bist du dir dessen immer komplett bewusst am Anfang oder entwickelt sich das manchmal so? Ich habe die Erfahrung gemacht, bei manchen Geschichten ist es mir total klar, bevor ich überhaupt wirklich angefangen habe, ein Wort zu schreiben, da weiß ich, also da kenne ich zumindest die Prämisse und das ist meistens auch das Einzige, was ich kenne am Anfang, weil ich auch nie wirklich plane und plotte, aber bei anderen Geschichten wird mir erst, wenn der Roman fertig ist, wirklich selbst klar, worum es eigentlich geht. Also ich meine, dann ist es aber wirklich auch ganz glasklar, Ach, okay, jetzt wird mir vieles klar. Und ja, das finde ich total faszinierend. Geht dir das auch so oder bist du eher so die Planerin, dass du das von vornherein wissen musst, worum es jetzt in der Geschichte dann auch geht und was so die Prämisse eben ist?
Genau, es gibt ja verschiedene, das weiß man aus der Schreibforschung, verschiedene Typen. Das ist auch alles ganz wertfrei und alles richtig und gut. Mhm. Da gibt es die Planerin, die erstmal plottet und sich das genau überlegt von Anfang bis Ende. Und die muss sogar aufpassen, irgendwann vom Plan loszulassen und ins Schreiben zu kommen.
Ja.
Dann gibt es ja die Drauflos-Schreiberin und das ist auch gut. Die hat vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, nachher diese Kurven zu kriegen, um irgendwann die Geschichte rund zu machen. Oder Versionenschreiber oder Patchwork-Schreiber. Also das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und ich brauche die Planung am Anfang. Ich muss tatsächlich den Weg und das Ziel, den Start und das Ziel kennen. Und verlauf mich aber auf der Strecke auch mal. Und
ja, das darf doch sein.
Ja, ich glaube, das sollte so sein. Und begegne dann auch Figuren, die ich überhaupt nicht geplant habe. Und die stehen dann da und wollen in die Geschichte rein. Und
sehr gut.
Da bin ich dann ganz großzügig. Die dürfen eintreten.
Du bist auf der Gästeliste. Komm.
Ja, es beruhigt mich ja. Es gibt ja da Leute, die sind da knallhart, die sagen, nee, du stehst hier nicht in meinem Treatment, du kommst hier nicht rein.
Ja, und aber das sind oft interessante Figuren, ja, die dann gut, da plötzlich am Rande stehen und danach hungern, irgendwie eine Rolle zu spielen. Und ich glaube, der sollte ein Autor, eine Autorin auch hinsehen, was der zu sagen hat und wie der die Prosa weiterbringen kann und welche Empathie der damit in die Geschichte bringt.
Ja. Mhm. Ich bin auch immer so ein Verfechter dieser These. Es hat alles irgendwie einen Sinn, was im Schreibprozess so passiert. Auch wenn das bedeutet, dass man es eine Weile einfach mal liegen lassen muss. Also ich sage ja von mir immer, sowas wie eine Schreibblockade oder so habe ich nicht. Ich merke bloß, dass an einem gewissen Punkt etwas in mir erst noch reifen muss, bevor ich sinnvoll weiterschreiben kann. Und deswegen mache ich mir darüber dann meistens auch keine übermäßigen Gedanken, wenn ich dann mal das Ganze wirklich ein Weilchen liegen lasse. Weil, nun gut, jetzt habe ich als reiner Self-Publisher natürlich den Vorteil, dass die Deadlines meistens nur von mir selber gesteckt sind. Aber passt immer ganz gut, finde ich.
Ja, so einerseits, andererseits. Man kann natürlich, also wenn ich so meinen Sachbuchautoren Schreibberatung gebe und die rufen an und sagen, ich bin im Moment in einer ganz kreativen Phase und kann jetzt gar nicht weiterschreiben, da habe ich die Haltung zu sagen, das Ganze zu begrenzen, sich eine Auszeit zu nehmen und die Zeit zum Denken auch da einzusetzen, aber zu sagen, okay, eine Woche fasse ich hier mein Thema nicht mehr an und lasse es einfach im Hintergrund arbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, weil man sonst auch schnell in so ein Schlendrian kommt.
Absolut, ja. Das kann ich auch nachvollziehen.
Und das wäre dann nicht so gut. Es gibt aber auch noch was anderes, um erstmal vom Thema zu lassen, merke ich ganz aktuell bei mir. Ich habe den aktuellen Roman, der ist eben abgegeben, der wird diesen Monat gedruckt werden. Und ich müsste eigentlich, geplottet ist er nämlich, den nächsten Roman beginnen. Ich kann nicht. Ich bin so noch in dieser anderen Geschichte gefangen.
Ich bin so
verbunden mit den Figuren und so verliebt in dieses Buch.
Sehr gut, sehr gut.
Das käme mir wie Fremdgehen vor.
Ja, ich habe ja gerade auch mein aktuelles Manuskript ins Lektorat abgegeben gehabt und ich könnte sicherlich an vielen Stellen irgendwie was tun, aber ich beschäftige mich momentan mit Sachen, die eben irgendwie außenrum um diesen dritten Teil der Trilogie sind, weil ich kann auch noch nicht anders. Ja, und das kommt mir immer so vor, als ob, warum hast du plötzlich nichts mehr zu tun? Ach so, ja, du musst ja nicht mehr schreiben, solange bis das Lektorat zurück ist. Aber was mache ich denn jetzt, verdammt?
Ja, aber vielleicht sollte man sich diese Zeit auch nehmen und warten, bis man den anderen Schreibimpuls spürt. Und wenn man aber dann in dieser anderen Schreibphase ist, dann glaube ich, ist so eine Deadline ganz gut.
Ja, Ich habe es jetzt inzwischen auch gemacht, dass ich mir Deadlines gesetzt habe und die habe ich teilweise sogar damit unterlegt, dass ich auch schon jetzt hier zum Beispiel Tolino dann bestimmte Sachen auch festgelegt habe, damit es zumindest so halboffiziell ist, damit ich letztendlich dann auch mich selber am Riemen reiße und dranbleibe und das hilft natürlich auch.
Ja, das ist so eine Disziplinsache, ne?
Ja.
Ja, also ich finde ja ehrlich gesagt, also mit den, ich finde ja meine eigenen Deadlines, die sind ja viel härter als die, die mir die Verlage geben. Und was ich dann auch ganz schwierig finde, so diese Verlagsbücher, die dauern ja ewig. Also bis die dann tatsächlich mal veröffentlicht sind. Ich bin mir sicher, du hast deinen aktuellen Roman vermutlich vor einem Jahr oder sowas abgegeben.
Und im Februar.
Ah, dann ging das ja fix. Ja. Wow. Dann ist es ja eine relativ schnelle Sache. Also ich habe jetzt gerade ein Projekt bei Goldmann, das wird irgendwann im Herbstprogramm 25 erscheinen. Also das kann jetzt ja alles zwischen September 25 und irgendwie Februar 26 sein. Und ich habe den Roman Ende Mai abgegeben.
Das ist eine lange Zeit. Ja.
Und ich fühle mich jetzt schon, und ich weiß, jetzt wird irgendwie in ein paar Wochen wird das Lektorat kommen und dann habe ich dann irgendwie gemütlich Zeit, das einzuarbeiten und dann ist die nächste Runde und dann die externe Runde und hin. Aber trotzdem, das wird alles irgendwie, wahrscheinlich ist das alles irgendwie bis Oktober, November spätestens erledigt und dann muss ich im Zweifel ein Jahr warten, bis dieses Buch, bis diese Geschichte dann tatsächlich veröffentlicht wird. Und in der Zeit habe ich ja schon, also wahrscheinlich 2, 3 andere Geschichten geschrieben. Und dann finde ich das total schwierig, mich dann wieder, also weil ich kenne natürlich diesen Loslösungsprozess auch. Das ist ja immer, man ist dann so drin und das ist wirklich, wirklich, wie du sagtest, ist ein schönes Bild, wie Fremdgehen, wenn man die dann loslässt und was anderes macht. Aber ich kann ja jetzt nicht irgendwie ein Jahr warten, bis ich
dann verhungert man auch oder greift aus lauter Verzweiflung dann doch zur Schokolade. Das ist bei mir jetzt anders gewesen. Es ging relativ schnell. Ich hatte aber auch zwei Testleser gebeten und sehr, sehr kritisch zu lesen und auch schon mal so ein bisschen vorzulektorieren, sodass dann ein relativ fertiges Werk ins Lektorat ging. Und ich glaube, so eine Testleserphase ist auch ganz gut. Die gibt mir als Autorin die Sicherheit, okay, so ganz an die Wand knallen werden die es im Verlag nicht.
Ja.
Und zum anderen habe ich aber auch nochmal die Möglichkeit, diese Stimme ernst zu nehmen, wenn dann die erste Kritik kommt.
Ja. Okay.
Ja, also bin ich jetzt wirklich gespannt. Das ist jetzt für mich ein total neues Verlagsteam. Also ich habe schon mal bei Goldmann veröffentlicht, das ist aber 15 Jahre her. Das heißt, das ist jetzt wirklich ganz neu, es sind ganz neue Leute. Und ich habe mich natürlich in den 15 Jahren hoffentlich auch weiterentwickelt. Und es ist vor allen Dingen eine vollkommen andere Geschichte und eine ganz andere Thematik. Ich habe keine Ahnung, wie da die Resonanz sein wird. Also sie war von der Leseprobe total begeistert und alles wunderbar. Aber was letztlich da rauskommen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn es zurückkommt, ich werde da ja nicht Monate damit befasst sein, wieder diese ganzen Änderungswünsche, sollten es überhaupt welche sein, ich weiß es ja nicht, einzuarbeiten. Und dann stelle ich mir das wird bestimmt total herausfordern, wenn ich dann ungefähr ein Jahr warten muss, bis sozusagen diese Veröffentlichungsphase kommt und ich dann wieder so in dieses Marketing reingehen muss und diese Geschichte, die mich jetzt so intensiv berührt und beschäftigt hat, die dann aber schon irgendwie ein Jahr für mich einfach abgehakt ist.
Richtig, und du musstest sie ja so quasi auch so fast wie von dir weisen, damit du dich auf andere Sachen konzentrieren kannst. Und wenn du jetzt quasi wieder, stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor.
Ja, stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor, denn eigentlich kommt das Lektorat zurück und dann geht es fast übergangslos in die Vor-PR-Phase, also so ins Marketing. Als Autor, Autorin muss man ja eine Menge selber machen.
Ja.
Also es ist ja längst nicht so, dass man denkt, ich habe einen Verlag und kann mich jetzt zurücklegen und mich freuen, weil es alles kommt von allen Seiten. Denn auch ich bin ja auf euch zugegangen und habe euch angeschrieben.
Ja.
Also Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Autor und Autorin dann überlegen, was kann ich machen, wo will ich sein, wo passt mein Roman gut hin und auch die PR nach vorne bringen. Denn ein gutes Buch ohne Sichtbarkeit bleibt ein gutes Buch, das unverkauft bleibt.
Ja, das ist wohl wahr. Naja, ich meine, das ist ja das Thema, das ist ja unser täglich Brot und unser Los. Ich mache ja, bin ja sowohl im Verlag als auch im Self-Publishing unterwegs. Das heißt, ich bin es ja wirklich auch gewöhnt, meine Bücher irgendwie ans Volk zu bringen, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt. Aber trotzdem, also so dieser Zeitplan, ich habe keine Ahnung. Also ich bin gespannt, der Veröffentlichungstermin steht ja noch nicht. Es war ursprünglich geplant, dass es im Sommerprogramm nächsten Jahres sein wird und das wäre ja dann irgendwie, also vom Timing her so gewesen, wie du es auch gerade auch geschildert hast. Dann hat meine Lektorin gesagt, nee, sie möchte irgendwie ein bisschen mehr Zeit haben, weil sie da irgendwie, ich weiß es nicht, einen besonderen Platz finden möchte und irgendwie einfach ein bisschen mehr Vorlauf haben möchte. Gut, das kann ich alles nachvollziehen. Für mich ist die Geschichte, es spielt auch keine Rolle, die ist auch komplett zeitlos. Wann die jetzt erscheint, im Sommer, im Frühjahr, im Herbst oder im Winter, ist egal für diese Story. Aber ich denke mir immer, puh, ich habe keine Ahnung, wie ich mich dann so, also klar, also gesetzt den Fall, die wird jetzt im November 25 erscheinen, weiß ich nicht, ist jetzt ins Blaue gesagt. Und dann wird es dann so langsam ab Sommer vielleicht, so Juni, Juli, wird man dann vielleicht mal wirklich jetzt so in die Phase kommen, wo man sagt, jetzt bemüht man sich mal um irgendwelche Auftritte in Podcasts zum Beispiel und oder sonstige Geschichten. Aber da ist ja immer noch ein ganzes Jahr jetzt hin für mich. Ne? Das ist ein ganzes Jahr und ich habe ja jetzt schon danach auf jeden Fall, ja, ich schreibe jetzt gerade den zweiten Roman, den ich nach diesem einen jetzt schon geschrieben habe und da werde ich bis nächstes Jahr im Juni mindestens noch einen weiteren schreiben. Also das weiß ich jetzt schon, da sind dann irgendwie drei andere Geschichten
dazwischen.
Vielleicht
kaum was anderes, denn jetzt schon PR für einen Roman machen, der nächstes Jahr im Herbst erscheint.
Ja, das ist
ja eine lange PR-Phase. Das würde ich nervlich gar nicht durchhalten. Nee.
Also egal wie, es ist ein Dilemma, es ist natürlich auch ein Luxusproblem, gebe ich auch zu, weil also es gibt auch schlimmere Schicksale, als dann irgendwie auf ein schönes Produkt zu warten. Und aber ich finde es total faszinierend. Und ich freue mich für dich, dass für dich diese nervenaufreibende Phase jetzt nicht ganz so lange gedauert hat, sondern dass du eben nach der Lektoratsphase quasi schon direkt in die Marketingphase einsteigen konntest. Aber jetzt lass uns doch mal ein bisschen was über dein Buch auch besprechen, weil das hat ja so ein ganz besonderes Thema. Deswegen bist du ja unter anderem auch hier. Du kannst dann gleich mal selbst erzählen, aber was mich daran am meisten fasziniert hat, ist, dass es im weitesten Sinne ein biografischer Roman ist. Also deine Protagonistin ist an eine real existierende oder inzwischen verstorbene, aber an eine real existierende Person angelehnt. Und das, finde ich, ist jetzt nochmal ein ganz anderes Stück Verantwortung, das man hat, als wenn man wirklich rein fiktional schreibt. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen?
Ja. Ich denke, da ist es wichtig, die Person, die diese biografischen Elemente liefert, wirklich gut zu kennen oder gekannt zu haben und deren Lebensgeschichte zu erfassen und wertzuschätzen und die Highlights da sich rauszuschreiben. Ich glaube, das ist erstmal die Voraussetzung. Und meine Protagonistin kannte ich mehr als 20 Jahre. Sie kam irgendwann auch mal zu mir und sagte, schreib mal meine Geschichten auf, die dürfen nicht verloren gehen. Schreib die alle auf, die bündel ich und leg die mir aufs Nachttisch. Und das habe ich damals gemacht und wir haben uns ganz viel und ganz lange unterhalten über ihre Arbeit und auch, sie ist Friseurin gewesen und auch über die Wende in ihrer Arbeit, die neue Auffassung von Schönheit, die sie im Laufe ihrer Karriere auch erfahren hat und aufgrund dessen konnte ich das dann schreiben, aber habe mir auch so die künstlerische Freiheit herausgenommen und habe sie zum Beispiel mit Karl Lagerfeld zusammentreffen lassen. Also sie hat dann in Paris gelebt und war im Modebereich auch Haute Couture tätig, auch damals in New York. Aber ich habe dann eben Karl Lagerfeld eine bedeutsame Nebenrolle in dem Roman gegeben.
Cool.
Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, sich die Fantasie, die Fiktion, die Freiheit offen zu halten, ohne die Wahrheit aber zu verdrehen.
Dazu hätte ich dann nachher auch noch mal eine andere Frage, aber lass uns jetzt lieber weiter noch ein bisschen über die Geschichte sprechen.
Ja, also ich habe noch eine Frage wirklich zu der Vorlage. Das ist ja die Friseurin Elisa Leinbach, wenn ich es richtig.
Elisa Leinbach, ja.
Genau. Die ist ja verstorben vor einigen Jahren. Das heißt, also sie kann sich jetzt auch nicht mehr wehren.
Sie kann sich nicht mehr wehren, aber da habe ich die Verantwortung. Es war wirklich so, während ich geschrieben habe. Ja. Hat sie mir manchmal über die Schulter gesehen.
Okay.
Und hat mir auf die Schulter getuppt und hat gesagt, hör mal, bist du da sicher?
Ja.
Also ich habe dann auch wirklich manchmal so ihre Stimme, die hat so eine richtige Berliner Schnauze gehabt, aber mit einem unglaublich großen Herzen. Und die hat mich an den ganz markanten Stellen begleitet, diese
cool.
Stimme.
Ja. Ja. Das finde ich total faszinierend, kann es aber auch wirklich gut nachvollziehen. Also ich habe noch nie einen biografischen Roman geschrieben, aber zu mir sprechen meine fiktionalen Figuren auch oft genug und sind sehr eigensinnig und haben eine ganz klare Meinung dazu, in welche Richtung sich ihre Geschichte entwickeln soll. Also insofern kenne ich dieses Gefühl, dass da irgendwie eine Entität über einem, in einem, wie auch immer ist, die einem dann gewisse Dinge einflüstert und sagt, so, lieber so und nicht anders.
Mhm. Und in diesen Schreibphasen, wenn man wenn ich sehr nah mit meinen Figuren bin, fühle ich mich auch nicht alleine. Ich habe den Debütroman während des Corona-Lockdowns geschrieben und alle haben dann gestöhnt und so einsam und ich konnte das ja nachvollziehen, aber ich war da nicht alleine, ich war mit den Figuren.
Richtig, ja. Also wir haben ja wirklich das außerordentliche Glück, dass wir ja Personen und wenn es noch so fiktionale sind, mit denen wir uns quasi, ja, an denen wir uns reiben können, mit denen wir uns in unseren Köpfen unterhalten können und denen wir tatsächlich selber dann auch noch eine Stimme in der Geschichte geben können, sodass so Einsamkeit, die hat bis zu einem gewissen Punkt für mich auch nichts Schlimmes.
Man kann dann abtauchen, das können andere nicht immer verstehen.
Nee,
also die finden einen dann seltsam.
Ja, ist dann auch immer zum Leidwesen meiner Freundin, die es dann auch oftmals schon so bemerkt, so ach, er hat wieder diesen Blick, jetzt brauche ich ihn nicht zu fragen, weil da läuft gerade ein ganz anderer Film in seinem Kopf ab. Und so ist es dann meistens auch. Entweder erzähle ich ihr dann hinterher direkt die Idee, die gerade wieder durch meinen Kopf geschossen ist, oder ich tauche einfach wieder auf und wir machen da weiter, wo wir vorher aufgehört haben.
Ja, das ist auch wichtig. Ich habe meiner Tochter gesagt, und du störst mich erst, wenn die Hütte brennt. Vorher gibt es da keine Entschuldigung.
Solange niemand blutet und nichts brennt, wird Mama nicht gestört.
Aber sag mal, magst du vielleicht noch ein bisschen zu der Story an sich erzählen, damit alle diejenigen, die anders als wir jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, wovon dein Roman handelt, das auch
heißt.
Noch mitkriegen.
Und Morgen wieder schön handelt von der Suche nach der Formel für Schönheit.
Mhm.
Also meine Protagonistin Amanda, eben die Friseurin, die flüchtet aus einem kleinen Eifeldorf, aus dem Friseursalon der Mutter und will von Karl Lagerfeld die Frisuren zeichnen und die denkt, der hat auf mich gewartet, hat er aber nicht.
Überraschung.
Ja, und die findet dann wirklich ihren Weg und ist ganz fasziniert davon, was Schönheit eigentlich bedeutet und sucht die in der Mode von Chloé, damals war Karl Lagerfeld bereits Chefdesigner bei Chloé, sucht die auch im Louvre in den Mälden der Renaissance. Damals haben die großen Renaissance-Maler Sandro, Botticelli, Da Vinci, Albrecht Dürer, haben mit ganz teuren Farben und Licht und Schatten gemalt, um so die Schönheit zu pointieren. Und da steht sie vor und sieht sich auch die Mona Lisa an und denkt irgendwann, es ist der Schmerz, im Mundwinkel, der diese Frau schön macht. Und dann geht sie und sucht das in den Charakteren, denen sie begegnet. Und ganz am Ende in der Berliner Zeit wird sie diese Formel für Schönheit ganz woanders finden.
Mhm. Das und klingt extrem spannend.
Das klingt extrem spannend, aber und über dieses ganz woanders müssen wir auch ein bisschen sprechen. Das ist ja auch kein Geheimnis, dieses andere große Thema in deinem Roman. Das ist ja das Thema Krebs und gerade Brustkrebs nehme ich an und vor allen Dingen wie Frauen reagieren, wenn ihnen die Schönheit durch die Therapie abhanden kommt. Also gerade die Schönheit, die viele Frauen auch in ihren Haaren sehen, ich zum Beispiel auch. Also das ist für mich persönlich tatsächlich eine der schrecklichsten Vorstellungen, meine Haare zu verlieren. Und das finde ich jetzt eben auch total, das hat mich eben auch sehr, sehr angesprochen, als du mit der Idee auf uns zugekommen bist und gesagt hast, könnte ich nicht. Und ich wollte schon sagen, nö, weil wir das eigentlich nie machen, sondern uns die Leute immer selbst aussuchen. Aber das hat mich eben so berührt und so angesprochen. Können wir da noch ein bisschen drüber reden?
Ja, also Haare sind tatsächlich, und das hat sie auch in auf diesen Gemälden gesehen, und das schwingt durch alle Epochen. Haare sind ein Merkmal von Schönheit für eine Frau. Und wenn die fallen durch die Nebenwirkungen in der Chemotherapie während der Diagnose Brustkrebs, während der Krankheit, dann schmerzt das. Auch wenn die Frau weiß, diese Haare kommen wieder, so ist das ein Moment, der ist voller Unfassbarkeit und Entsetzen. Und meine Amanda begleitet die Frauen, die schneidet erst die Haare. Das ist also auch das Konzept, das Elisa Leimbach sich damals wirklich ersonnen hat. Mhm. Schneidet die Haare, bevor die ausfallen, fertigt die Perücke, schneidet die dann am Kopf genau in diese Frisur, um den Frauen auch das Stigma zu nehmen während der Heilungsphase. Und wenn wir bedenken, dass jährlich rund 70.000 Diagnosen gestellt werden und 70.000 Mal Frauen damit konfrontiert werden, dann ist das ein immens hohes Leid. Auch wenn die Hoffnung auf Gesundheit darüber schwebt, ist dieser Moment schmerzhaft, wenn die Haare wirklich rasiert sind. Und das erste Mal dieser Blick in den Spiegel auf das noch fremde Ich. Also ich war dabei, habe auch diese onkopsychologische Runde, in der sie als Friseurin dabei war und über Haare und deren Bedeutung geredet hat, mit begleitet. Und mich hat das tief bewegt, wie mutig Frauen sich dann hinsetzen, die Haare abrasieren lassen. Und ich habe das Schütteln in den Schultern gesehen, die Tränen rollen sehen und gleichzeitig nach einigen Sekunden dieses Lächeln. Und das ist eine Art von Schönheit, die von der Seele kommt. Dieses Lächeln in dem Moment, wo sie sagen, dem biete ich die Stirn, da gehe ich durch und ohne Haare, mit Haare, ich schaffe das. Das hat mich sehr berührt. Da entstand auch diese Idee daraus, den Roman zu machen.
Ja das finde ich, also ich habe jetzt auch wieder Gänsehaut,
ja. Richtig.
Weil das wirklich ein so emotionales Thema ist und ich auch einige Fälle Betroffene in meinem Umfeld auch habe und auch weiß, was das für diese Frauen auch bedeutet hat und ich mir natürlich auch schon 100-mal diese Frage gestellt habe, wie würde ich reagieren und obwohl ja selbst dieses Was wäre wenn ja auch nur ein Gedankenspiel ist, weil keiner weiß, wie man tatsächlich reagiert ist, wenn man in diese Situation kommt. Aber ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass es ist ein blödes Wort, dieses Empowering, aber dass man wirklich einer Frau in der schlimmsten Lebensphase aber wieder ein bisschen ein gutes Gefühl geben kann, wenn sie wieder ein bisschen aussieht, wie sie war oder wie sie sich selbst sieht. Also das ist, glaube ich, gar nicht so trivial und gar nicht so gering zu schätzen. Das ist, glaube ich, wirklich unfassbar wichtig.
Ja, und dennoch ist alles richtig. Mhm. Wenn sie sich ein Basecap überzieht oder ein Turban bindet oder sagt, ich gehe rasiert und dann ist das alles in Ordnung. Aber die meisten Frauen fühlen sich nackt, und weil ein Gesicht wird ja auch umrahmt von Haaren.
Ja.
Haare, die Frisur sind auch ein Ausdruck von Persönlichkeit. Die können stoppelkurz sein, dann hat das eine Botschaft. Die können lang und lockig sein, dann hat das eine Botschaft. Und auf einmal ist die nicht mehr zu senden. Und egal, wie die Frau zu den Haaren steht, auch wenn die vorher vernachlässigt hat, in dem Moment, wo sie nicht mehr da sind, und es sind ja auch Wimpern und Brauen, fehlt da ein Merkmal der Ausstrahlungskraft.
Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn auch ohne eine solche Diagnose ist es mir in den letzten Jahren ähnlich gegangen. Und auch wenn ich jetzt ja nun als Mann das Glück habe, dass die meisten Leute sagen, oh, ey, Glatze steht ja richtig, ist es so, ich hätte lieber Haare.
Ich kann mich erinnern, dass Elisa mal sagte, Männer setzen sich eine rattenscharfe Brille auf und fühlen sich sexy, wenn die Haare fallen.
Ja,
und Frauen leiden.
Das ist,
Da nützt auch die rattenscharfe Brille nichts. Nee, Haare sind Haare.
Sind
für Frauen ein Merkmal für Schönheit.
Das ist etwas wie, quasi ein Teil der Definition dessen, was man in eigentlich fast unter allen Menschen irgendwie als Schönheit für Frauen sieht. Komischerweise. Ja, aber es ist so.
Und es kann auch sein, dass Frauen, haben wir auch erlebt, da gab es auch Geschichten, die gesagt haben, ich selber würde mit diesem Stigma rumlaufen. Es wäre mir ganz egal, ich stehe dazu. Die Hauptsache, ich werde gesund. Mhm. Aber die hatten dann kleine Kinder. Und Kinder wollen alles beim Alten lassen. Die wollen die Sicherheit. Und eine Mama plötzlich ohne Haare, das kann die zutiefst verunsichern. Und
absolut.
Dann haben die aus Rücksicht und Liebe zum Kind eine Perücke getragen.
Ja, ja.
Also es gibt ganz, ganz viele Facetten, die dieses Thema schreibt. Und diese Geschichten von Elisa, die habe ich im Roman verwebt.
Sehr schön.
Wie faszinierend. Ich bin sehr gespannt auf diesen Roman. Ich freue mich drauf, ihn zu lesen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit diesem tollen Projekt, liebe Marie.
Absolut. Und bevor wir jetzt dann irgendwann hier wieder in den Sonnenuntergang reiten und bei dem Thema, ich freue mich drauf, es zu lesen, wollte ich jetzt dann doch noch meine Frage loswerden, weil ich konnte natürlich nicht warten darauf, dass jetzt dieser neue Roman rauskommt. Also habe ich mir natürlich einen deiner beiden schon erschienenen besorgt, und zwar Das Kind namens Hoffnung. Und ich bin noch nicht fertig, aber macht mir bisher viel Spaß. Und sowohl mir als auch meiner Freundin ist so diese Frage dabei auch entstanden, die wir vorhin schon mal so ein kleines bisschen berührt haben. Es ist ja nun ein biografischer Roman. Und gerade bei der Ellie haben wir uns gefragt, wie viel hast du im Vorfeld wissen können von dieser Person? Und wie viel darf man oder durftest du dich trauen, da zuzuerfinden, falls du darüber
kann
reden
ich
kannst?
Kann ich ganz einfach beantworten. Ellie war meine Oma. War meine
Großmutter. Cool. Wow.
Das sind ihre Geschichten, die sie mir erzählt hat, schon als kleines Mädchen. Die hatte auch dieses Rheuma im Knie.
Oha.
Durfte dann Zuckerwasser immer nur auf dem anderen Bein trinken. Ja, da ist viel Wahrheit an diesem.
Wow, in Ordnung. Das gibt der ganzen Sache nochmal einen völlig neuen Twist. Vielen Dank, dass du das mit mir geteilt hast.
Ja, gerne. Danke, dass ich hier war. Das hat mir Spaß gemacht, unser Thekengespräch.
Es war
Saloon.
War toll. Auch danke für deine Einblicke in deine Schreibweise und wie du Romane und deine Arbeit angehst und wie du Wissen vermittelst. Das finde ich immer total faszinierend, weil einfach jeder von uns eine bisschen andere Technik hat. Aber ich finde das ganz großartig. Und wie gesagt, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit diesem Roman, und ich glaube, der wird sehr, sehr viele Menschen ganz tief berühren und ansprechen.
Das glaube ich auch.
Danke,
und jetzt.
Karin, danke, Christian.
Vielen Dank, dann, dass du da warst. Jetzt satteln wir Rosinante, also ich zumindest, und reite von dannen. Macht's gut, ihr Lieben.
Schwinke hinterher.